Auch das ist möglich bei Immundefektpatienten, wenn wir uns sehr zielgerichtet und individualisiert anschauen, was die Patienten, Patientinnen haben und was man unter Umständen per Impfung erreichen kann. Und Garfield schlichtweg deswegen, weil uns das helfen soll, uns zu merken, dass Granulome, Autoimmunität, rezidivierendes Fieber, Ekzeme, also immunologische Erkrankungen der Haut, Lymphoproliferation und chronische Darmentzündungen ebenfalls, selbst wenn keine Infektanfälligkeit vorliegt, Leitsymptome für einen primären Immundefekt sein können. Das sind die 8 Gruppen, die in dieser IURS-Nomenklatur von 2017 genannt worden sind. Dieser Knabe ist mit 8 Monaten in einer pädiatrischen Ambulanz vorgestellt worden und hatte dieses, nennen wir es mal, unruhige Hautbild. Und zwar war das Thrombozytenvolumen vermindert. Wenn man also als immunologisch geschulte Person diese Vorgeschichte hört, außerdem die Thrombozytopenie mit kleinen Thrombozyten als Befund bekommt, dann macht man sehr rasch zielführende immunologische Diagnostik, die dann gezeigt hat, dass die T-Zellzahlen vermindert waren, dass erstmals in den 1940er Jahren unabhängig von 2 verschiedenen Pädiatern beschrieben wurde, nämlich einerseits Aldrich und andererseits Viscott. Und erst Jahrzehnte später konnte gezeigt werden, dass ein Gen, eine Genmutation verantwortlich ist, die für das sogenannte VAS-Protein kodiert. Es ist eine Erkrankung, die zur Gruppe 2 in der Immundefektnomenklatur gehört. Wie behandeln wir heutzutage? Ich habe es vorab schon kurz gezeigt. Immunglobulin-Substitution ist klarerweise heutzutage State of the Art. Auch dazu haben wir eine ganze Anzahl von Leitlinien entwickelt. Präzisionsdiagnostik hilft, eine individualisierte, personalisierte Therapie auch bei Immundefekten zu generieren. Und interdisziplinäre Kooperationen sind ganz essentiell für diese Patienten, insbesondere wenn sie dann das Erwachsenenalter erreichen und an die internistische Medizin weitergegeben werden können.
Ich möchte mit dem häufigsten Immundefekt überhaupt anfangen, mit dem häufigsten primären. Der ist zum Glück relativ harmlos. Es handelt sich um den selektiven IgA-Mangel. Das ist eine Erkrankung, die bei circa 1 zu 2000 in der Prävalenz liegt. Weiter werden wir heute dann sprechen über das CVID. Da möchte ich die meiste Zeit drauf verwenden, weil es das ist, was uns erwachsenen Immunologen am allermeisten beschäftigt. Und dann gibt es natürlich, wie wir vorher gesehen haben, Spätmanifestationen primärer Immundefekte und zum Glück immer mehr Patienten, junge Patienten mit Immundefekten, die auch das Erwachsenenalter erreichen und damit eben vom Pädiater zum Internisten oder zum erwachsenen Immunologen wechseln. Meistens betrifft es die Atemwege im Sinne einer Sinusitis, rezidivierender Otitis media oder respiratorische Infekte. Sie wissen ja, das IgA wird von den Zellen der Schleimhäute, der Oberflächen sezerniert und dient der lokalen Infektabwehr. Daraus erklärt sich auch, wo diese Infekte natürlich dann auftreten. Geht es darum zu schauen, hat dieser Patient eine adäquate Antwort auf Impfungen? Das heißt, man misst einen Titer gegen zum Beispiel Tetanus, schaut sich das vor und nach der Impfung an und wenn der nicht signifikant ansteigt durch die Impfung, dann zeigt dieser funktionelle Test, da stimmt was nicht mit der B-Zell-Reifung, mit der Antikörperproduktion. Und für die Patienten, die das nicht einmal in der Woche tun wollen, sondern lieber alle 3 bis 4 Wochen, aber auch zu Hause subkutan, gibt es auch die Möglichkeit, dass man sehr große Mengen an Immunglobulin verabreichen kann subkutan, indem man vorher Hyaluronidase einspritzt und das subkutane Fettgewebe etwas lockert und damit mehr bis zu 300 Milliliter Immunglobulin injizieren kann. Jetzt gibt es eine ganze Menge von verschiedenen Ursachen für sekundäre Immundefekte und ich werde sicher nicht auf jede einzelne eingehen können im Rahmen der Zeit. Ich möchte Ihnen sagen, dass weltweit die häufigsten Ursachen für sekundäre Immundefekte Mangelernährung, HIV und Malaria sind. Das ist etwas, was uns hier zum Glück nicht so stark betrifft. Bei uns schaut das Ganze anders aus. Bei uns sind wir Ärzte selbst die Hauptverursacher von Immundefekten, nämlich diese iatrogenen Immundefekte, die durch unsere sehr effizienten Therapien in der Onkologie, aber auch in der Rheumatologie, in der Gastroenterologie, durch die Transplantationsmedizin zustande kommen. Aber es lohnt sich, auch die T-Zellen anzuschauen bei diesen sekundären Immundefekten. Das Problem ist nämlich, wenn diese T-Helferzellen, diese CD4-T-Zellen, zu geringe Zahlen annehmen, also wir sagen unter 200 als Richtwert, das haben wir aus der HIV-Infektion gelernt, dann besteht ein großes Risiko für Pneumozystis, Pneumonien, an und für sich ein Erreger, den man als gesunder, immunkompetenter eher schwer bekommen kann. Das ist für diese Patienten ein großes Risiko. Und da sehen Sie verschiedene Risikofaktoren, die das eben begünstigen. Wiederum, das kann man ähnlich übernehmen. Antibiotische Prophylaxe spielt hier eine größere Rolle, insbesondere wenn es um T-Zell-Defekte geht. Da verwenden wir ganz gern das Trimethoprim-Sulfonamid dreimal die Woche, um eben diese Pneumozystis-Infekte abzuwehren. Immunglobulinsubstitution so benötigt. Wiederum, wie gesagt, wir wissen bei vielen Patienten noch nicht, wer wirklich eine kriegen soll und wer nicht.
Das wird dann gelegentlich ganz gerne herangezogen für irgendwelche Beurteilungen, teilweise auch für Bewilligungen. Und ich möchte anhand dieser Liste ein paar dieser Indikationen durchgehen und Ihnen die durchaus auch manchmal Differenz zwischen dem, was hier vorgeschlagen wird und was wir in der Praxis sehen oder was wir teilweise auch in einzelnen Fallstudien sehen, präsentieren. Als definitiv nützlich und wahrscheinlich nützlich wird die Immunglobulintherapie bei der CDB, der MMN und der Guillain-Barré-Syndrom beschrieben, und dann gibt es noch eine Liste von wahrscheinlich nützlichen Indikationen, auf die ich jetzt ganz kurz noch eben eingehen möchte. Die Anti-MAC-Polyneuropathie, da ist es so, dass wir wahrscheinlich eher gleich mit Rituximab auch Therapien oder Monotherapie machen, weil die Immunglobuline hier nur eine vorübergehende Besserung bringen. Wir haben allerdings einen Patienten, der Rituximab nicht haben wollte als Therapie und der aber nach einigen vielen Jahren, muss man zugeben, mit Immunglobulinen klinisch auch deutlich besser geworden ist, aber da sehen wir halt einen doch weitaus besseren Verlauf mit Rituximab. Das heißt, bei den Indikationen haben wir eine relativ große Differenz zwischen dem, was wir klinisch neurologisch als Indikation sehen und dem, was es an Zulassungen gibt. Es gibt für einige Erkrankungen Studien, die eine Wirksamkeit nachgewiesen haben. Es gibt sehr viele Erkrankungen mit retrospektiven Studien. Es gibt manche mit einzelnen Fallstudien, sodass letztendlich die Entscheidung sehr oft einfach individuell ist. Das, was wir halt sehen, ist, dass dadurch, dass wir sehr lange behandeln, dass es immer wieder zu Ablehnungen durch die Versicherungsträger kommt. Und dort in den Staaten, in denen Heimtherapien angeboten werden, die Behandlung mit Immunglobulinen viel, viel häufiger ist als eben zum Beispiel bei uns.